ARD.
Das große Finale steht an in der Bundesliga. Es gibt nichts Schöneres als diese letzten Tage einer Saison. Alle Spiele gleichzeitig in erster und zweiter Liga. Und Anne Hild hat auch schon Puls, oder?
Ja, ich freue mich mega darauf. Es ist halt, ich habe vergangene Woche noch gedacht, wie schade das ist, dass der vorletzte Spieltag nicht diese Konferenz hat, weil das ist ja wirklich das Allerschönste mit 9 Spielen parallel. Und immer passiert irgendwas.
Und vor allem, es ist ja so, dass es kaum Spiele gibt, in denen es um nichts mehr geht. Ja. In der ersten Liga sind nur 3 Spiele ohne Relevanz. In der zweiten Liga sind sogar nur 2. Also das ist was, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Und es gibt ja wirklich Entscheidungen, die super spannend sind. Meine Vorhersage für das Wochenende ist, betrifft die zweite Liga. Der erste FC Köln schafft nicht den direkten Aufstieg, kommt maximal in die Relegation, weil entweder Elversberg oder Paderborn direkt hochgehen.
Ich sage, Dortmund hat diesmal seine Nerven im Griff. Im letzten Spiel der Saison kommt in die Champions League und dafür rutscht Frankfurt noch von den Champions League Plätzen raus.
Dann besprechen wir das und alles andere Wichtige jetzt im Sportschau Bundesliga Update. Der 34. und letzte Spieltag der Saison steht an. Vielen Dank, dass ihr nochmal mit dabei seid. Ein letztes Mal Vorschau auf das, was kommt. Anne Hild ist da. Mein Name ist Tobi Schäfer. Anne, und wir brauchen noch ein paar Entscheidungen. Welche findest du am spannendsten? Ich kann es mir denken.
Ja, den Aufstiegskampf in der zweiten Liga. Das ist tatsächlich das, weil da noch so viel passieren kann und weil Teams, die sich schon sicher geglaubt haben, wie Köln jetzt zum Beispiel noch komplett rausrutschen können. Es gibt noch Außenseiterchancen für Düsseldorf und Kaiserslautern. Also,
ja, das
ist total verrückt. Das erinnert mich an vor 2 Jahren, als ich da oben auch nochmal alles durchgewürfelt hatte.
Das klingt spannend, weil so viele Teams sich eine Hoffnung machen können. Ich finde aber, am Ende kann man es so runter reduzieren, dass es, glaube ich, nicht mehr, also dass es unrealistisch ist für Lautern und Düsseldorf zum Beispiel. Aber wir wollen die
zweite. In dieser zweiten Liga.
Ja, man weiß nie. Wir wollen das hinten besprechen, fangen vorne an mit der ersten Liga und mit dem Rennen um die Champions League.
Findest du das am spannendsten? Ist das dein Hinhörer?
Es ist zumindest durch die Konstellation des direkten Duells ist es halt einfach super spannend. Ne? Wer qualifiziert sich für die Champions League? Frankfurt, Freiburg und Dortmund streiten sich um die 2 noch freien Plätze. Und das Besondere ist dann eben, während Dortmund Kiel empfängt, spielen Freiburg und Frankfurt im direkten Duell gegeneinander. Und alle haben es in der eigenen Hand. Ne? Jeder ist seines Glückes Schmied, kann man sozusagen.
Ja, also es reicht nicht jedem ein Sieg. Dortmund braucht ja dann auch eventuell noch einen Sieg mit 2 Toren Unterschied.
Ja.
Gegebenenfalls sogar 3. In diesem seltenen Fall, wenn Frankfurt mit 5-6 in Freiburg verliert.
Oh Gott.
Und dann zählen nämlich Auswärtstore, ja.
Ich glaube, heute gibt es viele Zahlen. Also machen wir es nochmal so. Frankfurt reicht ein Unentschieden auf jeden Fall. Dann sind sie safe dabei. Also nochmal Matchball. Freiburg ist bei einem Sieg sicher in der Champions League, logischerweise. Und du hast es gesagt, Dortmund bei einem Sieg mit 3 Toren Unterschied eigentlich auch sicher. Aber es gibt auch ganz viele andere Konstellationen, die dann dafür sorgen könnten, dass die Teams dann in die Champions League einziehen. Reden wir mal zuerst über die Frankfurter. Die hatten es ja eigentlich schon sicher. Mhm. Ne? Die waren die ganze Saison eigentlich gefühlt, ich glaube seit dem 4. Spieltag oder so, oder seit dem 9., ich hab's nicht mehr genau im Kopf, aber immer auf dem Champions-League-Platz und haben dann jetzt von den letzten 5 Spielen nur 1 gewonnen. Woran liegt das? Ist die Mannschaft ja eine sehr junge Mannschaft auch? Ist es dann doch ein bisschen Nervosität?
Ja,
auch nicht das Marmoush-Argument.
Das wollte ich jetzt eigentlich bringen. Nee, ich glaube, Nervosität, das siehst du ja bei so vielen Teams in dieser Liga in diesem Jahr, dass dann halt die Mainzer haben geschwächelt, nachdem sie die Champions League vor Augen hatten. Gladbach war Champions League im Gespräch, Bremen war Europa im Gespräch. Und bei allen hast du gemerkt, dass es dann irgendwann anfing zu rattern. Und ich glaube, bei Frankfurt ist halt wirklich so dieses große Ding, dich zum allerersten Mal über die Liga dann wirklich für die Champions League zu qualifizieren. Und vielleicht haben sie zu früh angefangen zu träumen von ihren Auswärtsfahrten, die dann in der kommenden Saison anstehen. Und ja, du hast es ja auch gesagt, das ist einfach eine verdammt junge Mannschaft.
Ja.
Und sie haben Marmoush im Winter abgegeben.
Und jetzt ist natürlich der Tenor, wenn sie wirklich nicht in der Champions League landen sollten, dann ist es eine richtig große Enttäuschung. Also das wird denen jetzt natürlich eingeredet. Deswegen gefühlt der Druck ziemlich groß. Aber Dino Topmöller, der Trainer der Frankfurter, der verteilt den Druck mal ein bisschen um.
Ja, wir bleiben ganz normal in unseren Abläufen. Maximaler Druck ist erstmal bei Freiburg, weil sie müssen das Spiel gewinnen. Und wir haben diese Ausgangssituation, hätten wir, glaube ich, alle vor der Saison unterschrieben, dass wenn wir nach Freiburg fahren und dort mit einem Punkt in die Champions League einziehen können, hätten wir das gemacht. Und vielleicht ist es genau eben diese Challenge, die diese junge Mannschaft dann auch braucht, um noch schneller zu wachsen, um an ihren Aufgaben einfach zu wachsen.
Ja, Das ist natürlich jetzt die ultimative Prüfung. Ich finde, Frankfurt ist so ein bisschen die Effizienz abhanden gekommen. Das war unter Marmoush natürlich gegeben. Sie haben den zweithöchsten Expected Goals Wert der Liga. Ekitike gibt ligaweit die meisten Torschüsse ab, hat aber die schwächste Abschlusseffizienz. Also wenn der ein bisschen häufiger getroffen hätte, dann wären sie längst in der Champions League.
Ja, du hattest ja jetzt auch einfach zwei Matchbälle. Ich glaube, das könnte dann auch im letzten Spiel eine Rolle spielen, dass du es zweimal in der eigenen Hand hattest, zweimal verpasst hast. Und ich sehe das nicht so, dass Freiburg den größten Druck hat, weil ich glaube, von den Teams ist es für Freiburg noch am okaysten, wenn du dann doch nur Europa League spielst, weil auch Europa League für Freiburg einfach groß ist. Und Frankfurt stand jetzt so lange in den Champions-League-Plätzen, das wäre eine Enttäuschung. Ich glaube, nach der Aufholjagd wäre es auch für Dortmund eine Enttäuschung. Und dann kommen halt auch noch finanzielle Aspekte dazu. Deswegen glaube ich, hat Freiburg eher den geringsten Druck.
Sehe ich auch so, aber muss Top Möller natürlich sagen.
Natürlich kann er nicht sagen.
Wir haben den größeren Druck. Natürlich hat Freiburg den wenigsten Druck, denn für die ist alles jetzt noch Zugabe. Die sind schon sicher in der Europa League, das heißt, die haben nichts zu verlieren, die müssen nicht taktieren, die können da auch voll auf Sieg spielen. Aber man merkt bei denen schon auch, also die sind so nah dran, jetzt wollen sie es auch.
Natürlich, also natürlich willst du das dann auch, wenn du vor dem letzten Spieltag auf einem Champions-League-Platz stehst, willst du den natürlich auch nicht mehr abgeben.
Ja, haben auf jeden Fall richtig Momentum getankt. 13 der letzten 15 möglichen Punkte hat Freiburg geholt. Und es wäre die erste Champions-League-Teilnahme der Vereinsgeschichte in Jahr 1 nach Christian Streich. Das muss man immer wieder betonen. Was wäre in der Vergangenheit nur möglich gewesen, wenn der schon eher aufgehört hätte? Ne? Was hat der?
Nein, der Spaß. Wird doch danach einfach sagen, und seht ihr, es war genau der richtige Zeitpunkt aufzuhören.
Er hat quasi den Weg bereitet für das, was jetzt vielleicht kommt. Wir hören jetzt mal unseren Freiburg-Experten Markus Kramer. Der nennt drei Gründe, warum Freiburg es in den Champions-League schafft und warum Freiburg es auch verdient hat.
Zum einen ist es die stabile Defensive. Das war auch schon unter dem Vorgänger Christian Streich immer der Fall, aber Julian Schuster hat es geschafft, dass die Mannschaft einfach sehr, sehr gut steht, wenig zulässt, die anderen Teams auch echt entnervt. Und das zeigt sich an einer Statistik besonders gut, die zugelassenen Großchancen über die Saison. Das sind nämlich nur 26, das ist mit Abstand Bestwert in der Liga und zeigt eben sehr, sehr gut, warum sich so viele Mannschaften gegen Freiburg schwer tun, weil diese Mannschaft einfach sehr gut defensiv steht. Das hilft dir natürlich auch in den engen Spielen, und das ist mein zweiter Punkt, dass Freiburg diese engen Spiele halt häufig für sich entschieden hat. 11 Mal hat man mit einem Tor Abstand gewonnen, auch das ist Liga-Bestwert. Und wenn du diese engen Partien halt regelmäßig für dich entscheidest, dann sammelst du Punkt um Punkt und dann stehst du auch verdient da an den Königsklassenplätzen. Und der letzte Punkt, und das ist, finde ich, eine Entwicklung der letzten Jahre, Freiburg ist nicht mehr nur das Team, das übers Kollektiv kommt, sondern da sind einfach sehr, sehr viele Spieler mit individuell hoher Qualität. Wenn ich da an Litz Doan denke, Grifo denke, im Mittelfeld Eggestein und Osterhage, dazu die Bombeninnenverteidigung mit Lienhardt, Ginter, Atubolu im Tor sehr, sehr stark. Viele vergesse ich jetzt sogar noch, auch einige talentierte Spieler. Das ist einfach eine Mannschaft, die mittlerweile nicht mehr nur das Kollektiv hat, sondern auch individuelle Klasse hat. Und wenn dann die vermeintlich Großen wie Dortmund oder Leipzig eben schwächeln, dann ist Freiburg da und dann hat man sich auch die Champions League verdient.
Aber man muss auch sagen, dass Freiburg gegen die Top-Teams sich echt schwer getan hat in dieser Saison. Und wenn du Champions League spielst, warten da so gut wie nur Top-Teams auf dich.
Ja, das sind jetzt zwei Statistiken, da musst du mal entscheiden, welche sich durchsetzt. Also Freiburg noch keinen Sieg gegen die Mannschaften in der Top 7 der Tabelle, also in 11 Spielen keinen Sieg, das ist schon dann irgendwie wenig. Aber Frankfurt auswärts bei den Top 8 der Tabelle nur ein Punkt. Also das ist jetzt also ein Spiel, für wen spricht da was?
Ja, ich finde solche Statistiken dann eh, auf dem Platz werden die keine Rolle mehr spielen. Also da wird niemand denken so, ah, warte mal, wir haben doch, also wir spielen jetzt auswärts und wir haben dann, das, ne, es wird halt dadurch, dass das so ein K.O.-Spiel ist, spricht das ja eigentlich für Frankfurt, aber Frankfurt ist ja gar nicht mehr diese K.O.-Spielmannschaft der vergangenen Jahre, deswegen glaube ich, dass Freiburg sich da durchsetzen wird.
Es wird eben über die Individualisten entschieden, was Markus auch gerade gesagt hat. Doan ist natürlich eine hochinteressante Personalie, denn da sind ja Frankfurt und Dortmund dran an ihm. Und er kann es sich im Prinzip aussuchen.
Mit wem er dann Königsklasse spielt.
Genau. Ja, und Dortmund, das ist natürlich auch eine richtige Erfolgsgeschichte der letzten Wochen. Die waren nur an den ersten 3 Spieltagen auf einem Champions-League-Platz und danach ging es ja erstmal abwärts und jetzt von Platz 10 in die Champions League. Das ist die große Frage. Aber Europa League und Conference League ist auch noch möglich für den BVB. Also da ist auch noch alles drin.
Ja, dann erwartest du aber, glaube ich, wieder wie in der Saison nach Klopp, dass wenn du nicht Champions League spielst, dass du dann aber, egal jetzt ob Europa League oder Conference League, dass du das dann auch gewinnst. dass du da dann mit Abstand das beste Team bist und du, es sind halt wirklich Millionen, die dir da dann am Ende fehlen.
Ja.
Und Dortmund wird das sehr viel ausmachen.
Also von Conference League gehen wir jetzt mal nicht aus. Ne? Mainz 3 Punkte und 5 Tore schlechter als der BVB. Mainz spielt gegen Leverkusen. Glaub nicht, dass da jetzt irgendwie Gefahr droht. Ja. Und dann ist eben mit einem hohen Sieg, also man hat es in der eigenen Hand, mit einem hohen Sieg ist dann die Champions League halt sicher für den BVB. Und für Niko Kovac wäre es natürlich ja, sowas wie eine Genugtuung.
Ja gut, da werde ich mich sicherlich freuen und werde dann mal 2 Wochen Urlaub machen, weil wir haben ja noch eine Aufgabe in Amerika, aber ja, wir müssen jetzt noch das Spiel gehen. Die Mannschaft ist im Moment wirklich gut drauf.
Und Niko Kovac hat es ja dann doch irgendwie hinbekommen mit Startschwierigkeiten, aber was ist seine Handschrift?
Ich glaube, also seine Handschrift ist definitiv die Defensive, dass die mit ihm dann funktioniert, wenn er die 3 Innenverteidiger spielen lässt und nicht auf irgendwelche Experimente kommt. Und er hatte halt den entscheidenden Vorteil, ich kenne keinen einzigen BVB-Fan, der gesagt hat, oh super, jetzt ist der Kovac da, jetzt schaffen wir es noch. Sondern die Erwartungshaltung war sehr niedrig und er konnte im Prinzip nicht versagen. Weil ob es dann am Ende Platz 9, 10 oder 12 gewesen wäre, wäre egal gewesen, dann wäre die Saison verkorkst gewesen. Thema Abstiegskampf wäre sowieso nicht gewesen. Und deswegen konnte er ja nur gewinnen. Alles, was nach oben ging, war dann halt Gewinn für ihn. Und jetzt ist er aber dummerweise mit dem BVB in der Position, dass er was zu verlieren hat. Und damit widerspreche ich meiner These so ein bisschen, weil Dortmund ja immer am besten war, wenn der BVB nicht der Favorit war, wenn man sie eigentlich schon abgeschrieben hatte und dann auf einmal haben sie Spiele gewonnen. Ich glaube aber, dass er es geschafft hat, dass die Mannschaft stabiler auch im Kopf geworden ist. Also, dass sie mit Rückschlägen umgehen kann. Und wir wissen ja, Kiel ist das Team, das auswärts immer trifft. Das heißt, es wird ein Gegentor für den BVB so gut wie sicher geben. Aber damit kann der BVB mittlerweile umgehen und ist auch geduldiger geworden und verliert nicht völlig die Nerven, wenn in den ersten 20, 30 Minuten der Plan nicht aufgeht.
Ja, ich hatte zwischenzeitlich auch mal bei Niko Kovac gedacht, in der neuen Saison ist dann wieder ein anderer Trainer beim BVB. Das werden sie sich leisten, obwohl er Vertrag ja auch für die nächste Saison hat. Aber mittlerweile.
Was ja auch viele kritisiert haben, dass man ihn eben nicht als Feuerwehr.
Sonst hätte er es aber nicht gemacht, glaube ich.
Eben, ja, aber das ist ja das Ding.
Und mittlerweile hat er ja da richtig, wie man so schön sagt, Zug in die Gemeinde gebracht. Mhm. Er bringt, glaube ich, mehr Autorität mit als seine direkten Vorgänger. Und ja, das wird sich jetzt zeigen, wenn sie in die Champions League einziehen, dann ist es ein riesengroßer Erfolg. Und wenn sie es nicht schaffen, dann wird man ihm trotzdem großes Vertrauen für die nächste Saison mitgeben, glaube ich. Mhm. Aber eben eine Hürde ist noch zu gehen. Pascal Groß fehlt beim BVB. Maxi Bayer ist auch nicht mit dabei. Aber sie sind natürlich trotzdem immer noch gut genug, um Kiel zu schlagen.
Ja, also dein Anspruch sollte sowieso sein, wenn du Champions League spielen willst, musst du gegen Kiel gewinnen. Wir erinnern uns ans Hinspiel, das hättest du eigentlich auch gewinnen müssen und verlierst dann mit 2-4. Das war ja dann auch der Moment, als die Dortmunder Fans wirklich gepfiffen haben und die Mannschaft zu sich zitiert haben und auch mal dann eine Aussprache wollten. Aber ich glaube, sie werden ihre Fans diesmal nicht so enttäuschen wie vor 2 Jahren gegen Mainz.
Ja. Andere Infos beim BVB können wir noch nennen. Daniel Svensson wurde fest verpflichtet. Eine Winterleihgabe, kriegt einen Vertrag bis 2029. Und Mats Hummels kommt nicht zum BVB, nicht für die Club-WM. Das war ja auch mal im Gespräch. Finde ich, ist eigentlich die richtige Entscheidung.
Absolut. Ich finde, es ist, also du weißt ja gar nicht, auf welchem Niveau er jetzt wirklich wäre, ob er wirklich eine Verbesserung für den BVB wäre. In seiner Prime auf jeden Fall, aber er hat ja jetzt wenig gespielt. Und vor allem, finde ich, wäre es auch so ein kleiner Schlag ins Gesicht für die etablierten Innenverteidiger, wenn du dann sagst so, ja, aber für die Club-WM holen wir uns nochmal unseren Star zurück.
Ja,
obwohl sie es ja jetzt gerade gut machen.
Genau, es funktioniert ja gerade wirklich gut. Also das ist das Rennen um die Champions League. Im Kampf um die Conference League, das können wir kurz machen, Mainz und Leipzig punktgleich. Bremen ist wegen der Tordifferenz zu weit weg. Mainz spielt gegen Leverkusen und Leipzig gegen Stuttgart. Wer macht's?
Mainz.
Verdient hätte es Mainz.
So, verdient auf jeden Fall. Und Leipzig ist ja gefühlt seit 6 Wochen schon mit den Gedanken in der kommenden Saison. Die brauchen einen neuen Trainer. Die Spieler werden, glaube ich, auch schon im Hintergrund einige Vertragsgespräche führen und sich überlegen, ob sie den Verein verlassen. Also ich glaube, für Leipzig ist die Saison durch. Und dann bist du halt nicht mit dabei im europäischen Geschäft.
Gibt einen Riesenumbruch bei RB wahrscheinlich. Welche Entscheidung brauchen wir noch in der ersten Liga? Es geht noch um die Relegation. So rechnerisch kommen St. Pauli, Hoffenheim und Heidenheim in Frage. Wobei St. Pauli hat eine um 13 Tore bessere Tordifferenz als Heidenheim. Und die haben ja so gejubelt schon, die sind raus. Also da muss man sich keine Sorgen mehr machen.
Ja, also das wäre die größte Überraschung an diesem letzten Spieltag.
Aber lass uns die andere Rechnung mal machen. Platz 15 Hoffenheim mit 32 Punkten, minus 18. Und Platz 16 Heidenheim, 29 Punkte, minus 24. Das heißt, nochmal, wenn Hoffenheim zu Hause gegen die Bayern 0-4 verliert, was ja jetzt nicht unrealistisch ist, und Heidenheim zu Hause gegen Bremen 3-0 gewinnt, ist Hoffenheim in der Relegation und Heidenheim sicher in der ersten Liga.
Ja, da ist so ein bisschen der Wunsch der Vater des Gedanken. Bei vielen habe ich das Gefühl.
Klingt das so zwischen den Zeilen oder wie?
Ja, ich habe das Gefühl, dass einige reden ja im Moment noch darüber und dass sich viele eher wünschen würden, dass Hoffenheim runtergeht, weil auch so diese Fußballromanze mit Frank Schmidt, dann, wenn man die Wahl hat, wahrscheinlich lieber Heidenheim als Hoffenheim. Wahrscheinlich wird es am Ende so sein, dass Kramaric 3 Tore macht und irgendwie Hoffenheim dann mal wieder in der Liga hält.
Kramaric ist doch der Spieler in der Liga, der aktuell am häufigsten gegen die Bayern getroffen hat. Aber ich glaube es auch nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Hoffenheim 0-4 verliert. Aber ich glaube nicht, dass Heidenheim gegen Bremen 3-0 gewinnt. Heidenheim ist das schlechteste Heimteam der Liga. Die haben nur 11 Punkte zu Hause geholt. In 10 von 16 Heimspielen sind sie ohne Tor geblieben. Und dann jetzt auch aus dem Stand dann 3-0 gegen Bremen ist ja jetzt auch nicht irgendjemand.
Nee.
Es geht für die eigentlich um nichts mehr, aber das wäre dann schon echt eine Sensation. Wobei, sowas verselbstständigt sich da ja dann auch. Ne? Wenn es dann auf den anderen Plätzen entsprechend steht, dann werden da mal Kräfte freigesetzt.
Boah, weißt du, wie sehr ich mich auf die Abschlusskonferenz in der Sportschau-App freue?
Ja, das wird ein großes Highlight. Ja, und bei Hoffenheim vielleicht noch dazu gesagt, die waren ja jetzt auch nicht total bodenlos zuletzt. Sie haben jetzt zuletzt nach Rückständen immer noch gepunktet. Und glaube ich.
Vielleicht muss der Trainer da auch um seinen Vertrag spielen lassen.
Ja. Und es ist das letzte Spiel vielleicht von Thomas Müller, wenn er nochmal eingesetzt wird. Und deswegen nochmal die Quizfrage: Was haben Thomas Müller und Hoffenheim gemeinsam?
Sie sind noch nie abgestiegen.
Auch das. Und beide bestritten am selben Wochenende im Jahr 2008 ihr erstes Bundesligaspiel.
Na, guck.
Das war innerhalb von 2 Tagen. Ja, und Tom Bischoff bei der TSG kann danach direkt in den Bayern-Bus und mit nach München fahren. Der wechselt ja den Verein.
Das stimmt.
Gut, also sieht nach Heidenheim aus in der Relegation. Schauen wir uns auch das entspannt an. Welche Partien haben wir noch, die komplett egal sind in der ersten Liga? Da müssen wir gar nicht groß drüber sprechen. Augsburg Union, nur deswegen interessant, weil es das letzte Spiel von Schiedsrichter Felix Brüch ist. Der beendet seine Karriere. Er hatte darum gebeten, nochmal ein Spiel zu bekommen, wo es um nichts mehr geht. Und das hat er bekommen. Wir haben noch Gladbach-Wolfsburg und St. Pauli gegen Bochum. Das ist dann nettes Auslaufen, ne?
So. Ja, könnte nochmal emotional werden, wenn St. Pauli dann zu Hause auch den Klassenerhalt feiern kann, wenn Dieter Hecking sich erstmal aus der Bundesliga verabschiedet. Ja.
Wir gucken dann jetzt in die zweite Liga, denn da ist natürlich auch noch maximale Spannung drin im Kampf um den Aufstieg. Wer steigt hinter dem Hamburger SV direkt auf? Matchball hat der 1. FC Köln zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ein Unentschieden reicht den Kölnern. Die Frage ist dann aber nur, wenn sie aufsteigen sollten, wer passt dann auf Tim Lemperle auf bei den Feierlichkeiten? Weil das ist natürlich jetzt eine Geschichte, die hat man vielleicht außerhalb von Köln noch gar nicht so mitbekommen. Es geht um den Top-Torjäger der Kölner, Tim Lemperle. Der war am vergangenen Sonntag in Köln in so einer kleinen Party-Location beim Feiern an einer Schlägerei beteiligt, musste ins Krankenhaus, Nasenbeinbruch, stark alkoholisiert, 2,3 Promille oder so.
Hab ich auch gelesen. Also
professionelle Vorbereitung geht anders, oder?
Ja, also mit 2,3 Promille hätte ich nicht am nächsten Nachmittag ins Training können. Konnte er ja dann eben auch nicht. Und es ist ja im Prinzip damit sicher, dass er am Sonntag nicht spielen wird. Weil selbst wenn das mit der Nase okay wäre, es gab ja auch Spieler schon, die mit dem Nasenbeinbruch gespielt haben, aber allein aus disziplinarischen Gründen. Und da gibt es ja auch Aussagen, dass Fans zu ihm hingegangen sind und ihn gebeten haben, er soll bitte aufhören zu trinken mit Blick auf dieses wichtige Spiel am Sonntag.
Ja.
Und also warte doch einfach eine Woche. Ja, auch der Ibiza-Trip der Bayern wurde ja kritisiert, weil es in der Liga halt noch ein bisschen um was geht und die saufen gegangen sind. Aber das ist ja auf einem ganz anderen Niveau.
Ja, wobei andererseits, wenn es diese Schlägerei nicht gegeben hätte, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Und dann wäre er bis Sonntag auch schon wieder fit gewesen. Aber es ist
vielleicht wäre er aber trotzdem suspendiert worden, weil es aufgefallen wäre Montagnachmittag im Training. Also das kann mir niemand erzählen, dass du mit 2,3 Promille dann 10 Stunden später auf dem Trainingsplatz stehst und sagst, alles klar, ich bin topfit.
Es saugt natürlich aber auf jeden Fall maximale Aufmerksamkeit, obwohl es eigentlich um was ganz anderes gehen sollte. Und der Kölner Kapitän Timo Hübers, der wurde auch darauf angesprochen, zur Causa Lemperle, und das war seine Antwort.
Ich sag heute nichts zu Tim Lemperle. Also es geht, wir können aufsteigen am letzten Spieltag, also tut mir den Gefallen, stellt mir Fragen zum Sport und nicht um irgendwelche Sachen drumherum, deswegen bin ich hier.
Ja, wenig heißt da auch ziemlich viel, also ich finde dadurch, dass er eben das gesagt hat, beweist es eigentlich, das ist schon ein Riesenthema, die Mannschaft ist wahrscheinlich auch maximal angepisst, dass Lemperle sich da diesen Aussetzer geleistet hat und jetzt ist die Frage, wie weit lenkt das ab am Sonntag?
Ja, es ist halt voll krass, weil ich dachte echt, dadurch, dass sie das Spiel vergangenen Freitag gewonnen haben, yay, Funkeleffekt und jetzt alles hyped in Köln und der letzte Spieltag wird eine einzige Aufstiegsparty. Und dann hast du halt so einen Spieler im Kader, der die Aufmerksamkeit dann wieder auf was ganz anderes lenkt. So in der letzten Woche vor so einem entscheidenden Spiel würdest du ja eigentlich versuchen, deine Mannschaft ein bisschen abzuschotten, dass sie sich wirklich voll nur auf dieses Spiel konzentrieren können. Mhm.
Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich mal auf das Spiel gucken und auf das Sportliche, dieser Fall Lemperle ist jetzt nicht unbedingt ein Grund, warum sie das Spiel nicht so gut bestreiten können, wie sie es wollen. Klar, er fehlt natürlich als Top-Torjäger, ne? Ja. Das ist unbestritten. So, dass diese Unruhe, glaube ich, trägt jetzt nicht so viel dazu bei, wie der grundsätzliche Druck, den der FC jetzt einfach hat, ne? Vor eigenem Publikum. Sie wissen, was sie damit auslösen können. Und sie haben ja zuletzt in den Heimspielen gegen Regensburg, wo es auch ein Pflichtsieg hätte sein müssen, einfach, dann haben sie dem Druck auch nicht standgehalten. Und man muss auch sagen, von den letzten drei Spielen hat Köln nur das gegen Nürnberg gewonnen und das auch ziemlich glücklich durch diesen Fehler des Nürnberger Torwarts. Wenn sie das nicht gewonnen hätten, wären sie jetzt seit drei Spielen sieglos und das ist einfach auch nicht die Form eines Aufsteigers. Auch wenn Friedhelm Funkel jetzt natürlich viele Dinge gerade rückt, aber da lastet jetzt so ein großer Druck und dann kommt auch noch mit Kaiserslautern eine Mannschaft, die es ihnen maximal versauen will. Das ist da ja wirklich auch durchzuhören. Jean Zimmer hat gesagt, ja, ich habe keinen Bock auf Platzsturm in Köln. Wir wollen denen da so einen Strich durch die Rechnung machen. Kaiserslautern hat selbst ja auch noch ein paar Chancen auf die Relegation. Also ich glaube, das sorgt alles dafür, dass Köln dieses Heimspiel verlieren wird.
Ich glaube, es ist halt ein bisschen einfacher sogar, wenn da ein Team kommt, das auch will und im Prinzip ja auch muss. Also Kaiserslautern muss das Spiel ja gewinnen. Köln würde ja theoretisch schon das Unentschieden reichen. Also es ist halt besser, als wenn du irgendwie gegen Karlsruhe oder Hannover oder so spielst, für die es um gar nichts mehr geht und die dann einfach sagen so, wir wollen uns nur gut verabschieden.
Ja.
Deswegen, ich habe Köln noch nicht abgeschrieben.
Und für Kaiserslautern wäre es aber auch keine Enttäuschung, wenn es nicht klappen würde. Sie kommen jetzt wirklich aus einer maximalen Außenseiterchance, haben nichts zu verlieren. Sie können dann, glaube ich, trotzdem sehr zufrieden sein mit der Saison. Und ist sowieso Angstgegner der Kölner. Sind ja 1991 deutscher Meister geworden in Köln und seitdem hat Köln nur ein einziges Heimspiel gegen Kaiserslautern gewinnen können. Also das sind zwar Zahlen, wie du sagst, die spielen eigentlich dann auf dem Platz keine Rolle, aber vielleicht liest sie ja der ein oder andere dann doch und lässt sich ein bisschen verunsichern. Ja, und dann hat der SFC Köln natürlich auch noch ein bisschen Druck von hinten. Elversberg und Paderborn sind in der Tabelle dahinter, sind drei Punkte hinterm FC.
Haben aber beide das bessere Torverhältnis.
Ja, Elversberg ja deutlich sogar plus 26, Köln hat nur plus 11. Ja, und Elversberg spielt auf Schalke, das Duell der größtmöglichen Gegensätze. Ne, Elversberg hat 13.000 Einwohner, korrigier mich, du kommst ja aus der Nähe.
Ich glaube, es sind sogar noch ein bisschen weniger.
Und Schalke hat 190.000 Mitglieder. Was bedeuten würde, Elversberg wäre der kleinste Bundesliga-Standort aller Zeiten.
Krass, ne? Also ja, vor allem, wenn du überlegst, dass Elversberg ja, zumindest was den Fananhang geht, nicht mal der größte Verein im Saarland ist. Also da ist ja Saarbrücken einfach noch viel, viel größer, die jetzt schon eine Liga unten drunter sind. Wenn es blöd läuft aus Saarbrücker Sicht sogar zwei Ligen dann drunter, wenn Elversberg aufsteigt. Also das ist halt nicht mal im Saarland die Nummer eins, abgesehen vom Sportlichen. Und dann so jemand in der Bundesliga. Das Stadion ist noch nicht fertig in Elversberg, da fehlt im Moment eine komplette Tribüne. Da passt dann das Dorf einmal rein.
Mit ein bisschen Glück kann Saarbrücken aber natürlich auch noch aufsteigen. Ne? Kurze Drittliga-Info, die könnten theoretisch noch in die Relegation kommen. Aber auch dazu bedarf es ein bisschen Mithilfe von anderen Teams. Ja, zurück in die zweite Liga. Ich finde aber, Elversberg hat sich ja irgendwie schon auch verdient. Er ist so Heidenheim reloaded.
Ja.
Frank Schmidt und Horst Steffen ist der Trainer von Elversberg, sind die beiden dienstältesten Trainer im deutschen Profifußball. Und durch ganz viel Kontinuität ist es einfach irgendwann fast schon logisch, dass du dann auch mal da oben anklopfst. Also die haben wirklich super gute Arbeit da gemacht.
Das ist halt wirklich sportlich super zusammengewachsen. Ole Burg muss man auch erwähnen, der da wirklich Jahr für Jahr Top-Spieler, also Elversberg setzt ja vor allem auf Leihspieler, Top-Spieler holt. Es wäre ganz witzig, wenn Elversberg in der Relegation gegen Hoffenheim spielen würde, weil Moda Mar und Fisnik Aslani sind ja von der TSG ausgeliehen und das sind halt die besten Spieler, die Elversberg im Moment in der Offensive hat.
Ja.
Dann könnten die halt überlegen, ob sie mit der TSG im kommenden Jahr zweite Liga spielen oder lieber Elversberg dann runter, also nicht zum Aufstieg schießen in der Relegation. Aber also ja, das ist eine sehr gute Arbeit. Es ist natürlich auch sehr viel Geld da. Dadurch, dass Ursa Farm, so ein großer Pharmakonzern dahinter steckt. Das Stadion heißt ja auch Ursa Farm Arena. Und das gibt es auch nachzulesen. Es gibt einen ganz ausführlichen Artikel auf sportschau.de, wie Elversberg das geschafft hat, da aufzusteigen, was in Elversberg passieren muss, wenn man in der Bundesliga dann wirklich spielen würde. Kann ich sehr empfehlen.
Der Link kommt natürlich in die Shownotes.
Natürlich.
Und dann haben wir den SC Paderborn, spielt in Karlsruhe. Gegen kein anderes Team hat Paderborn in der zweiten Liga so oft gewonnen wie gegen Karlsruhe. Und es ist natürlich das letzte Spiel von Lukas Kwasniok, ausgerechnet in seiner Heimat in Karlsruhe und ausgerechnet auch noch in der Konstellation, dass er ja Kandidat in Köln ist als neuer Trainer. Also das macht es alles sehr heiß. Lukas Kwasniok ist aber und sein Team, die sind natürlich auf Schützenhilfe von anderen angewiesen, um direkt aufzusteigen. Und er hat mal gesagt, was er sich denn von den Gegnern der Konkurrenz wünscht.
Wäre schön, wenn ich alle den dritten Torhüter ins Tor stellen würde.
Darüber hinaus nichts.
Das reicht ja schon. Ich meine, wir sind schon hier im absoluten Leistungssport und ich finde es grenzwertig, wenn es um alles geht für andere Vereine, jetzt jemanden ins Schaufenster stellen zu wollen. Und der junge Mann hat sogar einen guten Job gemacht und am Ende einen entscheidenden Klops. Ich glaube, will sich keiner irgendwie nachsagen lassen. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass das nicht nochmal passiert.
Ja, das ist natürlich eine Anspielung auf das vergangene Wochenende und auf den ersten FC Nürnberg, der gegen Köln ja den dritten Torwart gebracht hat, Kukuczka. Und der hat ja diesen wirklich dramatischen Fehler kurz vor Schluss gemacht, sodass Köln noch gewonnen hat. Also das ist auch nicht spurlos an Lukas Kwasniok vorbeigegangen.
Ja, andererseits hätte er mit Paderborn gegen Nürnberg gespielt und das wäre passiert, dann hätte er sich nicht darüber beschwert. Also natürlich, ich finde, es ist keine Wettbewerbsverzerrung. Weil du ja schon alle Spieler in deinem Kader, von denen gehst du ja zumindest aus, dass sie das Niveau haben, um in der Liga zu spielen, in der du gerade unterwegs bist. Mhm. Und dass du gegen Saisonende, wenn es für dich um nichts mehr geht, Experimente machst, das macht jeder.
Ja, aber ich glaube, Paderborn holt gegen Karlsruhe mehr Punkte als Elversberg gegen Schalke. Ich könnte mir vorstellen, dass für Elversberg auf Schalke nur für einen Punkt reicht. Paderborn wird in Karlsruhe gewinnen. Die musst du auch bis zum Schluss irgendwie auf der Rechnung haben. Die haben schon 6 Rückstände in Sieg gedreht in dieser Saison. Das ist Spitzenwert in der zweiten Liga. Und irgendwie habe ich das so im Gefühl, dass Paderborn dann als Zweiter direkt hochgeht. Das wird irgendwie passen.
Und Pierre-Michel Lasogga klaut Elversberg die Punkte auf Schalke.
Ja, genau.
Ja, mit dem Training bei den Profis.
Genau, der gibt sein Profi-Comeback. Wird von den Amateuren nochmal hochgezogen beim FC Schalke. Sein letztes Profispiel war für den HSV, ich glaube 2018 oder so. Seitdem ist er ja dann so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Bei Schalke übrigens zur Beruhigung, rechnerisch können sie auch noch in die Relegation, aber nur, ich habe es mir aufgeschrieben, wenn Braunschweig 8:0 gewinnt, Schalke 0:7 verliert und Münster und Fürth auch gewinnen, rutscht Schalke noch in die Relegation. Also
ich freue mich auch auf die Zweitligakonferenz am Sonntag um 15:30 Uhr.
Alle Schalke-Fans können entspannt sein. Oh ja, und dann haben wir natürlich in der Tabelle oben noch Fortuna Düsseldorf, spielt beim 1. FC Magdeburg, aber für mich nur Außenseiterchancen. Also ich glaube nicht, dass alle darüber irgendwie so viel liegen lassen, dass Düsseldorf und eben Kaiserslautern auch noch eine Chance haben auf Relegation.
Nee, da müssten ja Elversberg und Paderborn verlieren.
Ja.
Und dann, also für Kaiserslautern müsste dann auch noch Düsseldorf verlieren. Das sehe ich jetzt auch nicht.
Für Düsseldorf ist bitter, ne? Die waren auch lange mal Tabellenführer in dieser Saison. Letztes Jahr dieser knapp verpasste Aufstieg in der Relegation. Magdeburg auch enttäuschend. Die waren auch an 12 Spieltagen unter den Top 3. Sind natürlich auch jetzt komplett raus. Aber wer weiß, auch da Hoffnung bis zur letzten Sekunde. Und dann ist noch die letzte Entscheidung offen in der zweiten Liga, das ist die Abstiegsrelegation. Da haben wir in dieser Saison gar nicht so häufig drauf geguckt, weil es irgendwie dann auch immer ein bisschen viel war. Aber auch das ist natürlich noch ein bisschen spannend. Schalke haben wir schon rausgerechnet, ne? Wir können ganz entspannt sein. Das Szenario hatten wir gerade. Und es wird sich entscheiden zwischen Fürth, Münster und Braunschweig. Fürth 36 Punkte, Münster 35 und Braunschweig auch 35 Punkte. Und Münster wird es wahrscheinlich eher nicht. Die haben einen zu guten Lauf, oder?
Ja, also das fände ich auch schade für Münster, wenn sie dann jetzt doch nochmal auf den Relegationsplatz abrutschen würden nach den vergangenen Wochen. Andererseits, ich finde, es ist auch so unfair aus Braunschweiger Sicht, dass du wirklich das formstärkste Team warst eins der formstärksten Teams warst vor dem Elversberg-Spiel. Dann verlierst du ein Spiel und bist zack wieder auf dem Relegationsplatz, weil die anderen halt so im Gleichschritt mitgegangen sind.
Ja.
Ich glaube, also wenn man von verdient sprechen kann, hätte es am ehesten noch Fürth verdient.
Ja, mein Tipp ist auch Fürth. Münster 7 Punkte in den letzten 3 Spielen. Und da hören wir jetzt erst nochmal Jorrit Hendricks, Doppeltorschütze am vergangenen Wochenende und davor gegen Magdeburg auch getroffen. Der erklärt mal, warum läuft es denn bei ihm und Münster zuletzt so gut?
Es ist überragend, alles kommt raus. Crunchtime. Kennst du so eine Ketchupflasche so? Wenn du so, das Ketchup kommt raus und einmal kommt alles raus. Und ja, ich hoffe, dass wir das schaffen und dass nicht zu spät ist. Aber ja, das Gefühl ist jetzt ist überragend.
Ja, Münster spielt in Ulm. Für die geht es um nichts mehr. Ich glaube auch, dass sie da nochmal was holen können. Braunschweig spielt gegen Nürnberg.
Kommt drauf an, wer am Tor steht, ob genau, da was geht.
Ja, wenn Nürnberg wieder den dritten Torwart bringt, dann haben sie Chancen. Und Fürth spielt gegen den HSV. Ich glaube nicht, dass der HSV sich mit einer Niederlage aus der zweiten Liga verabschieden will. Und
nee, die wollen ja auch noch Meister werden.
Genau, und ich glaube, Fürth ist eben auch die Mannschaft, die am wenigsten damit gerechnet hat, jetzt da zu stehen, wo sie steht.
Ja, Fürth hat auf jeden Fall zu Beginn der Saison, da waren sie auch oben mit dabei, also da war gefühlt jeder oben mit dabei, aber Fürth war eins der Teams, das halt eher nach oben geguckt hat und gedacht hat, vielleicht, also in dieser Saison war es ja so leicht wie noch nie aufzusteigen, weil eben alles so ausgeglichen war, weil jeder Punkte liegen gelassen hat. Hm. Ich glaube, da hat sich Fürth eher da oben gesehen. Und dann, ja, hast du vielleicht auch falsche Trainerentscheidungen getroffen und irgendwie hat niemand so nochmal das Feuer entfacht bei dieser Mannschaft.
Ja, wie es endet, werden wir dann sehen am Sonntag in der großen Zweitligakonferenz. Alle 9 Spiele gibt es parallel ab 15.30
Uhr. 15.30
Uhr, ja. Und wir übertragen das natürlich auch.
Genau, in der Sportschau-App gibt es die alle parallel zu hören. Auch alles als Einzelstream, wenn es irgendjemanden gibt, der sagt, ich will aber trotzdem am letzten Spieltag nur mein Lieblingsteam hören und wissen, wie das abschneidet. Ich gebe mir auf jeden Fall die Konferenz.
Und am Samstag das gleiche mit der ersten Liga, da alle Spiele gleichzeitig ab 15.30 Uhr und abends natürlich auch zum Gucken alles nochmal in der Sportschau.
Ja, die kommt aber früher, ne?
Weil sie
die
mehr
kommt
Programm
dort,
hat.
Ja, ganz genau, die 18 Uhr am Samstag im ersten und 19 Uhr dann am Sonntag.
Wir laden euch zu allem herzlich ein, zu dem großen Finale in der ersten und zweiten Liga. Wir treffen uns hier am Sonntag nochmal zur Nachbesprechung. Die letzte Folge der Saison Sportschau Bundesliga Update gibt es dann für euch am Montag. Und bis dahin wünschen wir euch ein spannendes Fußballwochenende.
Ja, bis bald.
Tschüss.